Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. August. Im politischen Berlin spitzt man die Ohren. Aus dem fernen Sachsen-Anhalt hört man Klänge, die nach Zukunft klingen. Das Wort der Stunde: Deutschlandkoalition. Der sachsen-anhaltinische CDU-Chef Sven Schulze, sein Name, gestern nach dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen.
Fakt ist, wir wollen die Deutschlandkoalition hier für Sachsen-Anhalt ins Leben rufen. Das ist jetzt nach 2016, wo es die Kenia-Koalition gab, wieder ein Novum in Deutschland. Das gibt es in keinem anderen Bundesland.
Warum Deutschlandkoalition? Na, weil die drei Koalitionsparteien an die Nationalfarben erinnern. CDU, Schwarz, SPD, Rot, FDP, nicht Gold, aber immerhin Dottergelb. Warum ist das so spannend? Weil das Modell aus Magdeburg eine Blaupause sein könnte für die Bildung der nächsten Bundesregierung. Für Armin Laschet, den Kanzlerkandidat und Mr. Konsens der Union, der bisher eher holprig durch diesen Wahlkampf kommt, wäre dieses Szenario sehr bequem. Denn er sagt:
Und deswegen ist das Versprechen von CDU und CSU, wir geben Sicherheit und Zusammenhalt im Wandel. Wir wollen ein modernes Deutschland, das zusammenhält und das allen Menschen, die bei uns leben, Sicherheit gibt.
Und da genau liegt der Knackpunkt. Ein potenzieller Kanzler, Armin Laschet, möchte Wandel und Klimaschutz, aber doch bitte nicht so, dass es seinen CDU- und CSU-Wählern wehtut. Mit den Grünen wird genau das schwierig werden. Die Partei verspricht ihren Wählern Disruption und Veränderung. Viele Grüne wollen nicht nur, dass es wehtut, sie wollen, dass es quietscht. Beim CO2-Preis, hoch damit. Bei den Kohlekumpel, weg mit ihnen. Schluss mit dem Eigenheim und der Bodenversiegelung und dem SUV und dem Rasen auf der Autobahn. Stattdessen Klimaschutzministerium mit Verbotsgarantie. In einer Deutschland-Koalition wäre das Regieren, befreit von den Grünen, für Laschet deutlich stressfreier und fast so fröhlich wie im Karneval.
Und dann eine feine Printe mit deinem Konterfei. Ist das euer Ernst? Mir eine Escherjung, eine Printe schenken? Habt ihr dem Gysi auch Hammer und Sichel geschenkt?
Olaf Scholz wäre ebenfalls der große Profiteur. Er könnte seine Partei ein weiteres Mal, vielleicht sogar mit einem ganz ordentlichen Ergebnis, in die Regierung führen. Der Mann ist grundsolide, Sie kennen ihn, und er hat ein Faible für Sätze, die auch von Armin Laschet stammen könnten.
Ich habe diesen präzisen Plan für den Weg in die Zukunft. Die SPD hat diesen präzisen Plan für den Weg in die Zukunft.
Scholz ist einem Armin Laschet also politisch näher als seinem eigenen Parteivorsitz. Er wäre in potenziellen Koalitionsverhandlungen sicher geschmeidiger als alle Grünen zusammen. Und der Dritte im Bunde? Genau, Christian Lindner, der Mann von der FDP. Der hat seine Partei gut aus dem Umfragetief rausgeführt und könnte einen alten Makel ausmerzen. Seinen Abbruch der Jamaika-Verhandlungen vor 4 Jahren mit dem berühmten Satz damals gesprochen:
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
In einer Deutschland-Koalition könnte er endlich seine Liberalen nach langen Jahren wieder in eine Regierung führen. Im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in Berlin-Mitte, der FDP-Zentrale, wäre er damit der große Held. Und bei den deutschen Familienunternehmern und den leitenden Angestellten auch. Bei Twitter schrieb Lindner daher gestern auch, Zitat: In Sachsen-Anhalt kommt die Deutschland-Koalition. Eine gute Nachricht für Digitalisierung und Freiheit, zugleich eine neue Variante einer Regierungsbildung, die man vielleicht öfter sehen wird. Er, Lindner, wäre die Grünen, die andere Modernisierungspartei der Großstädte, los und den Habeck Robert, den er mal als cremig bezeichnet hatte, sowieso. Die beiden werden keine Freunde mehr. Kurz und gut, Deutschlandkoalition klingt besser als Große Koalition plus FDP, obwohl es genau das ist. Plötzlich sehen Laschet, Scholz und Lindner alle so vergnügt aus. Oder wie man in Berlin sagen würde, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, spricht mit unserem Chefredakteur, mit Michael Bröker, über die große Diskussion, ob denn die Inzidenz als einziger Leitindikator für die Corona-Infektionsdynamik noch herangezogen werden kann, soll oder muss.
Das haben wir nie gefordert. Und wenn das in den Medien so dargestellt wurde, dann entspricht das einfach nicht den Tatsachen.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski spricht über das Auf und Ab von Gold und Silber an der Wall Street. Unsere Finanzexpertin in Frankfurt, Annette Weißbach, analysiert die Rallye von BioNTech, eine Firma, die mittlerweile doppelt so wertvoll ist wie die Bayer AG. Wir wundern uns. Und zwar wundern wir uns über die neue Speisekarte in der VW-Hauptkantine und wir staunen über Adele, die beides ist. Irre erfolgreich und wahnsinnig politisch unkorrekt. Professor Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, ist die mahnende Stimme dieser Pandemie. Vor einigen Wochen ist der Inhalt eines internen Papiers veröffentlicht worden, das vielen die gute Sommerstimmung versaut hat. Denn Professor Wieler sprach von der vierten Corona-Welle, die schon begonnen habe. Und dann gab es auch noch Streit mit dem Bundesgesundheitsminister, mit Jens Spahn. Denn der zweifelt mit steigender Impfquote, ob die Inzidenz als Hauptrichtwert für das Infektionsgeschehen noch die alte Bedeutung hat. Er fordert weitere Kennzahlen zu berücksichtigen, zum Beispiel eben die Belegung der Intensivbetten in unseren Krankenhäusern. Darüber hat mein Kollege Michael Bröker mit Lothar Wieler gesprochen, der sich eigentlich noch im Urlaub befindet. Es geht in dem Gespräch um die Impfpflicht, um den steigenden Infektionsdruck auf die jungen Menschen in unserer Gesellschaft und alles rund um die Corona-Politik, die heute erneut zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin verhandelt wird.
Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Wieler.
Ja, guten Tag, Herr Bröker.
Herr Wieler, Sie sind im Urlaub. Kann eigentlich der zentrale Pandemieerklärer in Deutschland Urlaub machen mitten in der Pandemie oder geht das gar nicht?
Ja, offensichtlich geht's ja, denn tatsächlich gibt es einen Vizepräsidenten im Robert-Koch-Institut und unser Institut arbeitet natürlich weiterhin durchgehend an der Pandemiebewältigung, dem Management. Insofern ist das absolut in Ordnung und das ist der erste Urlaub seit August letzten Jahres. Ich muss mich ja erholen, um mich dann entsprechend auf die vierte Welle vorzubereiten.
Wahnsinn, brummt denn trotzdem das Handy den ganzen Tag mit R-Werten und Inzidenzzahlen?
Naja, die Daten sind ja alle öffentlich verfügbar und natürlich ist es eine Routine geworden, dass man morgens immer die bestimmten Daten checkt und schaut vor allen Dingen, wie es auf dem im Rest der Welt aussieht. Denn das fällt mir bei den Diskussionen in unserem Land doch schon häufig auf. Viele Menschen blenden aus, dass diese Pandemie ja eine weltweite Pandemie ist und das Geschehen in anderen Teilen der Welt. Das müssen wir auch im Blick haben, weil es ja immer wieder mittelbar oder unmittelbar auf unser Land ausstrahlt.
Spannende Aussage von Ihnen, Herr Wieler. Deswegen direkt anschließend die Frage, wo stehen wir denn, wenn wir global auf die Pandemie schauen, Ihrer Meinung nach? Noch nicht über dem Berg oder schon in der zweiten Halbzeit?
Das ist schwer zu sagen, weil das je nach Kontinent unterschiedlich ist. Die WHO bringt ja immer die Zahlen für jeden Kontinent. Es gibt ja verschiedene WHO-Regionen. Wenn wir draufschauen, haben wir mehr als 200 Millionen bestätigte Fälle letzte Woche gehabt und mehr als 4,2 Millionen Tote. Und jeder, der sich auskennt mit der Erhebung dieser Daten, weiß, dass das natürlich Untererfassungen sind. Das heißt also, die wahren Zahlen sind natürlich noch höher. Na, die Pandemie läuft in vielen Teilen der Welt immer noch fulminant. Tatsächlich sind in den letzten Wochen in fast allen WHO-Regionen, also in allen Erdteilen, hat eigentlich die Dynamik nochmal zugenommen. Das kennen wir ja. Es geht ja immer in Wellen. Und darum müssen wir immer darauf achten, dass wir die Wellen möglichst flach halten. Und wir dürfen einfach nicht nachlassen. Wir werden in einem Land wie Deutschland, dadurch, dass wir wirklich das große Privileg haben, mehr Impfstoffe zu haben, als wir tatsächlich benötigen, werden wir diese Wellen natürlich erfolgreich brechen können. Aber in anderen Ländern wird das noch lange dauern. Die WHO geht davon aus, dass vielleicht Ende nächsten Jahres der größte Teil der weltweiten Bevölkerung genügend Impfschutz hätte.
Ende nächsten Jahres?
Ja, Ende nächsten Jahres. Das heißt also, wir müssen wirklich die verschiedenen Erdteile anschauen und das beobachten, was da geschieht. Aber es werden noch sehr viele Menschen infiziert werden und versterben, bis überall die Impfquoten hoch genug sind. Und das dauert nun mal lange, bis die Leute durchgeimpft sind. Selbst in unserem Land, wo wir ja wirklich mit Macht impfen können, jetzt mit allem eigentlich, was wir an Möglichkeiten haben, geht das Impftempo nicht schnell genug voran.
55% sind jetzt vollständig geimpft. Was ist Ihr Ziel für den Herbst, wenn alles wieder losgeht, die Schulen wieder in deutschlandweit beginnen?
Naja, also ich kann nur sagen, je mehr, desto besser. Und das haben ganz viele begriffen. Wenn Sie mal zurückschauen in Diskussionen in den letzten Jahren, dann hatte solche Leute wie die Wissenschaftlerinnen des Robert-Koch-Instituts haben immer sowas wie aufsuchende Impfangebote gefordert für bestimmte Impfungen.
Das heißt also, Teams.
Ja, man muss zu den Leuten hin, man muss den Impfstoff in bestimmte Gruppierungen geben, die wir als vulnerable Gruppen bezeichnen, prekäre Wohnverhältnisse. Aus welchen Gründen auch immer es Menschen gibt, die nicht zum Arzt gehen oder sich nicht impfen lassen können oder wollen, es nicht verstehen oder die Gefährlichkeit des Virus unterschätzen. Das war früher immer eine schwere Geburt, weil natürlich das klassische Modell ist, du meldest dich bei einem Arzt, gehst zum Hausarzt, lässt dich impfen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich nicht so, dass jeder, der in Deutschland lebt, einen Hausarzt hat und das Modell als gegeben sind. Darum müssen wir mehr aufsuchen. Und die Bereitschaft jetzt und das Verständnis dafür, mehr aufzusuchen, das ist ja unheimlich gewachsen. Überlegen Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, letzten Freitag hat eine Gruppe von Unternehmern eine Impfkampagne gestartet, wo sie in ihren eigenen Geschäften zum Beispiel auch Impfungen anbieten wollen. Das ist großartig.
Ja, das habe ich mitbekommen. Es gibt viele, also ich sag mal, private Angebote. Was kann die Politik tun, um die Impfquote jetzt zu erhöhen? Konkrete Vorschläge. Es gibt ja auch europäische Länder, die deutlich stärker impfen oder eine höhere Impfbereitschaft in der Bevölkerung haben. Was können wir vielleicht auch von denen lernen?
Nun ja, also zunächst sind bestimmte Kulturkreise unterschiedlich. Das müssen wir einfach immer im Blick haben. Die Ansicht, die wir haben, ist, dass wir mit einer Impfpflicht momentan nicht mehr erreichen können, sondern dass es noch einen großen Anteil gibt von Menschen, die eine Unsicherheit haben, die aufgeklärt werden müssen, die man aktiv ansprechen muss. Ja, und da muss eben der Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. Das tut ja in dem Fall die Bundesregierung. Normalerweise ist das ja Aufgabe der Länder, sowas zur Verfügung zu stellen. Jetzt macht es ja der Bund seit ein paar Monaten. Und er muss einfach genügend Impfstoffe zur Verfügung stellen. Das hat er und das tut er. Und jetzt müssen eben die Lokalen, die Gemeinden, die Kommunen, die müssen jetzt zusammen mit Ärzten dafür Sorge tragen, dass die Impfungen an die Leute kommen.
Herr Spahn hat, glaube ich, gesagt, eine Inzidenz von über 800 im Herbst ist realistisch.
Das vermag ich nicht zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht eintritt. Also wenn wir nicht genügend wachsam sind und jetzt alle Maßnahmen fallen lassen, dann ist das sicher eine realistische Zahl. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir klug genug sind und genügend gelernt haben im letzten Jahr. Also wir wissen ja inzwischen wirklich ganz genau, was dieses Virus kann und nicht kann, dass diese Zahl nicht auftritt. Wir können sie auf jeden Fall gemeinsam ganz leicht vermeiden.
Aber Herr Wieler, wenn wir so viel wissen über das Virus und seit anderthalb Jahren wir auch schon einen Herbst ja schon erlebt haben, warum diskutieren wir dann erneut und immer noch darüber, ob die Inzidenz die alleinige Messzahl ist? Wenn wir doch 55% vollständig geimpft haben, dann müsste man doch wenigstens die vollständig Geimpften von der Gruppe abziehen, die man bei der Inzidenz zu Rate zieht, oder?
Nee, zunächst mal, warum das so diskutiert wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich verstehe es auch nicht, Herr Bröker. Für mich ist das ziemlich klar, dass die Inzidenz nach wie vor eine große Aussagekraft hat. Die Inzidenz, die ist doch einfach gerechnet, eine bestimmte Anzahl von Menschen von 100.000, die in unserem Land leben. Die ist ja auf die ganze Bevölkerung bezogen. Die preist ja nicht ein, ob da infiziert Geimpfte sind oder nicht Geimpfte. Die Inzidenz sagt einfach die Infektionsdynamik. Und das ist ein ganz wichtiges Maß, weil sie uns eben sagt, ob sich das Virus ausbreitet oder nicht. Der andere Punkt, der da eine Rolle spielt, ist natürlich, wie hoch ist die Krankheitslast? Ja, also es ist klar, wenn jetzt von den Hochaltigen über 90% geimpft sind, dann ist klar, dass einfach nicht mehr so viele Menschen zum Glück sterben und nicht mehr so viele schwer erkranken. Aber Das heißt ja nicht, dass die Infektionsdynamik immer noch zu hoch ist und dann wiederum viele Menschen infiziert werden, die nach wie vor sehr empfindlich sind. Es sind ja nicht 100% geimpft von den Hochalten. Es sind ja immer noch Menschen, immunsupprimierte, gefährdet. Das heißt also, wir dürfen die Inzidenzen einfach nie steigen lassen, weil der Druck dann auf die anderen Gruppen wächst, auch auf den Altenheimen. Ist ja auch klar, dass alt- und hochaltrige Menschen, die müssen nach wie vor geschützt werden, auch wenn sie doppelt geimpft sind. Es gibt Impfdurchbrüche in einem ganz geringen Maße, aber es gibt sie ja. Und ich als jemand, der das Ziel hat, wie ich hoffe mal, die oder ich gehe davon aus und bin auch sicher, die Mehrheit der Menschen, wir möchten ja möglichst wenig Krankheitsfälle haben, wir möchten möglichst wenig Menschen auf den Krankenhausbetten liegen haben oder in Intensivstationen oder gar sterben. Wir möchten das ja nicht. Allein in der letzten Woche sind ja immer wieder mehr als 100 Menschen in den letzten Wochen in Deutschland immer noch verstorben, trotz niedrigster Inzidenzen. Das heißt, die Inzidenz ist deshalb eine große Kerngröße, weil wir den Infektionsdruck gering halten wollen, um möglichst wenig Menschen wirklich in die Krankheit zu bringen.
Sie kriegen ja dafür Kritik, Herr Wieler. Neulich in einer Runde mit den Chefs der Staatskanzleien, also auch aus den Länderregierungen heraus, dass die Inzidenz nicht länger Leitindikator sein soll. Zwar misst sie die Infektionsdynamik, das verstehen natürlich alle, aber sie soll eben nicht das Kriterium sein für mögliche weitere oder neue Freiheitsbeschränkungen. Da soll es eine Art Inzidenz-Pluswert geben, der eben die Intensivbetten mit einbezieht, den Anteil der Geimpften, den R-Wert, vielleicht aber auch regionale Bestrebungen. Gehen Sie da mit?
Ja, das ist ja unser Konzept. Also wir haben ja schon, nochmal zurückzukommen, ich bin jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wann wir das auf die Homepage gestellt haben, aber das ist schon ein paar Wochen her, Control Covid. Dort haben wir schon 4 Indikatoren benannt. Das war ja nie anders.
Naja, die Tabellen der Beschränkung waren immer orientiert ganz klar an Inzidenzwerten bei allen politischen Maßnahmen der letzten Monate.
Ja, das ist korrekt, politischen Maßnahmen. Aber das Robert-Koch-Institut hat ja immer diese 4 verschiedenen Werte angemahnt. Sie hat einen Leitindikator benannt. Also wir haben als Leitindikator für die Infektionsdynamik die Inzidenz. Das ist auch klar, dass der Grund ist der, das ist ja der früheste Indikator. Also hier sehen wir am ehesten, in welche Richtung es geht. Und für eine Eskalation quasi die Inzidenz und als Leitindikator für die Deeskalation die Intensivbettenbelegung, weil das ja der letzte Indikator ist, also quasi zeitlich der am meisten nach hinten versetzte. Nein, das ist ja selbstverständlich, dass wir einen Mix aus verschiedenen Indikatoren haben müssen. Das hat das Robert-Koch-Institut auch nie gefordert, dass die Inzidenz der eine und wichtigste Indikator ist. Das haben wir nie gefordert. Und wenn das in den Medien so dargestellt wurde, dann entspricht das einfach nicht den Tatsachen.
Und die Gewichtung der Inzidenz innerhalb dieser Kriterien, müsste die sich nicht jetzt verändern, wenn man sagt, die Krankheitsschwere ist gerade bei den Jungen, die sich jetzt gerade infizieren, unter 15-Jährige sind ja jetzt gerade die Hauptgruppe, aber eben kaum junge Menschen, Jugendliche, Minderjährige in den Kliniken. In Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gibt es ein einziges Kind, das im Moment in einer Klinik liegt, wo man auch nicht genau weiß, ob es Covid alleine, sondern eben auch eine Vorerkrankung ist. Wenn das so ist und die Schwere der Erkrankungen bei diesen jungen Menschen eben eigentlich nicht vorhanden ist, dann muss man natürlich vielleicht die Verhältnismäßigkeit neu tarieren bei Freiheitsbeschränkungen. Ist das nicht nachvollziehbar, diese Forderung?
Das ist total nachvollziehbar und das wird natürlich auch so sein, dass man Inzidenzwerte verändert im Zusammenhang mit den anderen Werten. Aber die Entscheidung darüber, welche Werte genommen werden, für welche Entscheidung, ist eine rein politische Entscheidung.
Aber Sie empfehlen der Politik ja. Sie sind der zentrale Hort der Pandemie. Empfehlungen als RKI und an diesem Dienstag treffen sich die Ministerpräsidenten. Was sollen die denn jetzt als Maßstab für den Herbst nehmen und für die Maßnahmen, die dann vielleicht folgen?
Naja, wir erstellen natürlich entsprechende Papiere und Vorschläge, die wir dann vorstellen. Also klar, dass wir Dinge ausarbeiten, die einen Zusammenhang von verschiedenen Indikatoren bedeuten. Das ist das, was unsere Vorstellung ist. Also Inzidenz im Zusammenhang mit Hospitalisierungsrate zum Beispiel und Belegung von Intensivbetten. Das ist klar, dass man da eine Anpassung vornehmen muss. Aber lassen wir noch mal kurz etwas sagen zu den Kindern und den Wenigen. Ja. Also nach außen betrachtet sieht das so aus. Wenn Sie anschauen, das Durchschnittsalter derjenigen, die jetzt momentan im Krankenhaus liegen aufgrund von Covid-Infektion, das nimmt rapide ab. Ja, also inzwischen, glaube ich, sind wir etwa bei 50 oder letzte Woche, glaube ich, waren wir bei 40 Jahren Durchschnittsalter. Es kommen jetzt eben immer mehr jüngere Menschen ins Krankenhaus, einfach weil da die Durchimpfungsrate so gering ist. Und das ist ja nun der Teil der Gesellschaft, der gerade, wenn es um die arbeitnehmende Bevölkerung geht, eine große Rolle spielt. Und es sind eben auch junge Mütter und junge Väter. Also das heißt, der Infektionsdruck auf die Jüngeren steigt ja auch. Und etwas, was wir nicht vergessen dürfen, das ist der Punkt, an den ich auch immer gerne erinnere, einfach weil es ja meine Aufgabe ist, dazu beizutragen, dass wir wirklich einen hohen Gesundheitsstatus im Land haben. Wir haben ja zwei Aspekte von Covid, die noch nicht so richtig klar sind. Das eine ist dieses Long-Covid und dann gibt es auch, wir wissen seit einigen Monaten, dass das Virus auch neurotropisch ist. Das heißt also, dass Nervengewebe auch infiziert werden kann. Es gibt gerade in der jüngeren Zeit eine Publikation aus Oxford, wo gezeigt wird, dass doch ein erheblicher Teil von Personen, die infiziert wurden, also unterschiedliche Altersgruppen, auch kognitive Defizite haben, wo also dann über die Messung von Fragen quasi die Aufnahmefähigkeit, die Merkfähigkeit und so gemessen wurde, auch bei Kindern. Da gibt es also auch Hinweise, dass man da noch langfristig Probleme hat, die wir noch nicht ganz quantifizieren dürfen. Deshalb sollten wir die Diskussion nicht nur auf Tote oder Schwerkranke beziehen, sondern wir sollten das alles im Blick haben. Und das ist eben das Petitum des Robert-Koch-Instituts dazu zu sagen, bitte lasst uns dafür sorgen, dass die Inzidenzen insgesamt nicht zu hoch gehen.
Das Gespräch zwischen Wieler und Bröker ging natürlich noch weiter und es ging munter zur Sache. Es wurde auch persönlich. Professor Wieler erzählte, dass er sich teilweise bedroht fühlt.
Gerade letzte Woche gab es ja doch sehr fulminante Angriffe. Da fühlte ich mich zum ersten Mal nicht mehr so sicher in meiner Haut. Nur was das macht, das freut mich nicht. Ich habe meinen täglichen Umgang ein bisschen geändert. Ich fahre zum Beispiel kaum noch öffentliche Verkehrsmittel. Also das Landeskriminalamt warnt mich, dass ich halt vorsichtig sein soll. Und das ist natürlich schon bedauerlich, wenn man das Ziel hat, wirklich den Schutz, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung als höchstes Gut zu sehen und dann solchen Angriffen ausgesetzt ist.
Ich lade Sie ein, dieses offene Gespräch mit Professor Wieler in voller Länge zu hören. Am kommenden Samstag in einem Sonderpodcast-Spezial auf thepioneer.de oder einfach in unserer neuen Podcast-App im Google Store oder bei Apple. Prädikat lohnenswert.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da gilt wie überall auf der Welt, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Aber das tatsächliche Gold, also der legendäre Rohstoff, der nicht künstlich hergestellt werden kann, der ist zuletzt mächtig ins Trudeln geraten, genauso wie Silber und Öl. Was ist da bitte los? Das erklärt uns jetzt unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, Gold und Silber haben einen sogenannten Flash Crash hingelegt an der Börse. Der Ölpreis ist abgesackt auf deutlich unter 70 Dollar. Warum, Sophie, sind die Anleger im Moment so nervös?
Die Futures-Preise von Gold fehlen ja innerhalb von Minuten um 60 Dollar und haben ein Tief erreicht von 1677 US-Dollar pro Unze. Das ist der niedrigste Stand seit dem 31. März. Silber fiel kurzzeitig auf ein Tief von 22 US-Dollar, der niedrigste Stand seit November 2020 sogar. Und dieser Rückgang kam, als die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe schossen und der Dollar stieg. Beides aufgrund des starken Jobmarktberichts vom Juli am Freitag. Ein stärkerer Dollar sowie wachsende Erwartungen, dass sich die Inflation doch als überschaubar erweisen wird, tragen zum Gegenwind bei. Denn Inflation war natürlich ein Grund für den Goldkauf als Hedge eben gegen Inflation. Die Delta-Variante macht natürlich allen Sorgen und dann hat China ja einen Anstieg neuer Covid-19-Fälle gemeldet und Chinas Rohölimporte sind im Juli gleich mal im Jahresvergleich um 20% gesunken. Also man sieht eben die Effekte auf die Nachfrage sofort.
Vielen Dank, Sophie, für diese Informationen und damit gehen wir von New York nach Frankfurt und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
BioNTech. Unser Star am Pharmahimmel hat erneut Umsatz- und Gewinnprognose angehoben. Die Aktie rangiert jetzt mit einer Börsenkapitalisierung in den USA von über 100 Milliarden US-Dollar. Und ich frage mich, Annette, wenn diese Pandemie vorbei ist, wird dann womöglich diese Firma wie ein erkaltendes Soufflé in sich zusammensacken?
Danach sieht es jetzt wirklich nicht aus, Gabo, denn diese neue Technologie mRNA hat viel Hoffnung auch für andere Therapieformen. Zum Beispiel forscht das Unternehmen an Malaria, aber die große Hoffnung ist natürlich die individualisierte Krebstherapie.
Aber worin genau liegt dann der innere Wert dieser Firma? Das sind ja auch nur Hoffnungen. Malaria, Krebs, im Moment hat diese Firma ja, wenn man so will, nur ein Produkt.
Genau, die hat ein Produkt, aber das hat wirklich sehr viel Potenzial. Und zum Beispiel eine Impfung von AstraZeneca kann man momentan für 2 Dollar kaufen. Die Impfung von BioNTech, die kostet fast 20 Mal so viel, denn sie ist sehr viel effizienter. Und damit ist natürlich auch sehr viel Hoffnung an diese neue Technologie gebunden.
Und wenn dann der Booster-Shot kommt oder wir womöglich jedes Jahr auffrischen müssen, dann wäre das ja auch so eine Art Abo-Modell?
Ja, genau. Es ist eine Art Abo-Modell. Es ist fast wie eine Infrastrukturinvestition, könnte man sagen. Denn ist es ganz klar, dass so und so viel Prozent der Weltbevölkerung immer mit BioNTech nachgeimpft werden müssen.
Interessant. Lass uns noch mal 2 Takte über die Klimaveränderung reden. Da werden ja heute die Quartalszahlen der Munich Re, des größten Rückversicherers dieser Welt, bekannt gegeben. Und da wäre doch die Frage, ob diese Extremwetter, die wir auch in Südeuropa gesehen haben, die wir in China gesehen haben, in Kalifornien sowieso, werden diese Extremwetter ihre Spuren in der Bilanz dort hinterlassen?
Es ist ein zweischneidiges Schwert, was so hohe Naturkatastrophen für die Rückversicherer bedeuten. Einerseits könnte das Jahr 2021 die höchsten Schäden oder versicherten Schäden seit 2002 sehen. Auf der anderen Seite ist es für Rückversicherer dann auch die Zeit, die Preise anzupassen. Und das hat man schon vom Munich Re gehört, als sie vorläufige Zahlen vorgelegt haben, dass die Preise nun deutlich höher sein könnten für ihre Rückversicherungsprodukte.
Das heißt, das Geschäftsmodell kommt durch so eine Klimakatastrophe erst so richtig in Fahrt?
Es ist eigentlich so ein bisschen mehr ein Schweinezyklus. Jedes Mal, wenn es hohe Naturkatastrophen gibt, werden auch die Preise der Rückversicherer traditionell immer im Herbst angehoben. Und das könnte nun dieses Jahr auch passieren, angesichts dieser hohen Schäden, die wir auch in Europa gesehen haben.
Na, dann schauen wir gleich mal, was der Vorstand uns zu sagen hat. Ich bedanke mich, Annette, und wünsche dir einen fröhlichen Tag in Frankfurt.
Vielen Dank, Gabor, den wünsche ich dir auch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das Kantinengericht Nummer 1 bei Volkswagen von der Karte gestrichen wurde. Die Currywurst. Wenn es um die Wurst geht, dann sind sich die Deutschen in der Regel einig. Die Currywurst ist nicht einfach nur ein Stück Fleisch. Sie ist ein Genuss, ein Stück deutscher Esskultur. Seit Jahren streiten sich Berlin und Bochum, wer denn die bessere Currywurst zubereitet. Und obwohl das Thema Currywurst bei den Deutschen so sensibel ist, traut sich der Automobilhersteller VW, das Lieblingskantinenessen von der Karte zu nehmen. Weichen muss die Wurst für 150 vegetarische Gerichte. Na, das kann ja heiter und auch sehr lecker werden. Vielleicht sollte der Vorstand Gnade vor Recht ergehen lassen und zu dieser Salat- und Gemüseorgie wenigstens diesen kleinen Song einspielen.
Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schönres gibt es nicht als wie Currywurst. Ist dabei. Ach, dann geben sie gleich 2-mal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, ne Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für meinen Schwager hier auch.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Adele jetzt schon in die Riege der großen Las Vegas Stars aufgestiegen ist. Das Level erreicht man eigentlich erst im fortgeschrittenen Alter, so wie Elton John zum Beispiel oder Carlos Santana. Dann ging es eben ab auf die großen Casino-Bühnen, wo die Gage meist fürstlich ausfällt und die Reisetätigkeit schrumpft. Céline Dion zum Beispiel hat während ihres langjährigen Engagements fast $500.000 pro Show bekommen. Heißt es klar, dass sie da Spaß hat und sich brav beim Publikum bedankt.
All of us here on stage, all the dancers, the musicians, we come here every night in this amazing theater, on this stage, having so much fun. And if I may, I would love to thank you all for being here. Thank you so much for giving us the chance to perform for you. It's such a thrill. Thank you.
In ähnliche Sphären dürfte jetzt Adele vorstoßen. Die britische Presse berichtet, dass sie gerade dabei ist, ihre Musiker für dieses längerfristige Engagement zusammenzustellen. Konkrete Summen rund um die Gage sind noch nicht durchgesickert, wohl aber, dass sich Adele eine besondere, auch eine besonders heikle Vertragsklausel hat zusichern lassen. Sie will nämlich während ihres Engagements auf gar keinen Fall in Las Vegas wohnen. Wahrscheinlich zu heiß, zu staubig und zu rummelig sowieso. Also möchte sie doch lieber an ihrem aktuellen Lebensmittelpunkt in Los Angeles sich aufhalten und wird dann abends eben mit dem Privatjet zur Arbeit geflogen nach Las Vegas und nach dem Konzert eben wieder zurück. Schade, dass zwischen Las Vegas und Los Angeles nicht die Themse fließt, denn dann könnte Adele schwimmen oder rudern oder segeln und auf jeden Fall dabei ihr Lied singen. Water Under the Bridge. If you're gonna let me down gently, don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. If you're gonna let me down gently, don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. Say that our love ain't water under the bridge. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.